Überlandflieger, der Podcast.
Ja, hi, eine neue Folge vom Podcast Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Interessante Geschichten, ja, vielleicht von eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin, man weiß es immer nicht so ganz, wen wir hier im Podcast zu Gast haben. Den heutigen Gast, den kenne ich, der sitzt nämlich vor mir. Ich begrüße Dr. Med-Dent Jens Flessner aus Porta Westfalica. Hi Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Dagmar, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja, lustig, wir haben gerade schon festgestellt, wir kennen uns. Unsere Kinder waren bei derselben Tagesmutter,
genau.
Also so klein ist der Mühlenkreis. Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Das ist jetzt keine sehr große Überraschung, wenn ich dich als Dr. Med-Dent vorstelle, ne? Du bist genau. Was für ein Mediziner?
Genau, ich bin Zahnarzt, habe Zahnmedizin studiert und habe dann nach dem Studium die Fachweiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie gemacht und habe mich damit niedergelassen in Porta, jetzt seit fast 4 Jahren und bin da tätig.
Ja, andere schieben den Zahnarztbesuch auf. Ich hole mir gerne in den Podcast, aber das kennst du bestimmt schon, die Vorurteile mit Zahnarzt, dass nicht jeder sagt Juhu, sondern eher schöner Beruf.
Ja, immer wieder. Das täglich eigentlich sehen wir das oder hören wir es und versuchen da den Patienten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen durch eine ja, lockere, empathische Art und Weise. Manchmal auch ein bisschen Witz dabei, dass die Patienten die Angst verlieren beim Zahnarzt. Viel schlimmer ist es ja manchmal sogar noch vom Gefühl her, der Zahnarzt schickt mich im Zweifelsfall zu einem Chirurgen. Was passiert jetzt?
Ja, und du bist auch noch beides.
Ja, aber ausschließlich als Chirurg tätig. Und dass da die Angst so ein bisschen mehr wird, das ist auch ganz verständlich. Aber ich hatte heute, ganz witzig, kann ich ein Beispiel aus der Praxis mitbringen, eine Patientin, die mir gesagt hat, dass sie bei mir die Angst vorm Zahnarzt verloren hat.
Ja, und, also, was ist das für ein Teaser für die Folge heute?
Ja, super, klasse, ja, oder?
Total.
Und das war total überraschend und dass sie gerade auch, was ich eben sagte, beim Chirurgen die Angst vorm Zahnarzt verloren hat und jetzt wieder gerne zum Zahnarzt geht, nachdem wir die Behandlung da durchgeführt hatten. Das hat uns als Team auch von der Oralchirurgie OWL total gefreut.
Ja, cool. Also, das ist jetzt der Cliffhanger für die Folge. Ich werde dich später fragen, wie du genau das machst, ne?
Ich bin gespannt.
Erstmal vorweg, du hast ein Medizinstudium gemacht, wie jede andere Fachrichtung auch, oder ist das bei Zahnmedizin anders?
Genau, also ich habe kein Medizinstudium gemacht. Ich habe Zahnmedizin studiert in Münster. Das geht über 5 Jahre, das Studium, in der Regelstudienzeit. Und danach habe ich den Fachzahnarzt für Oralchirurgie gemacht. Nach dem Studium direkt noch 2 Jahre als normaler Zahnarzt gearbeitet, wie man das klassische Bild so kennt, mit Zahnersatz und allen möglichen weiteren Behandlungen, die man so vom Hauszahnarzt auch kennt.
Die großen Unterschiede zwischen Medizinstudium und Zahnmedizinstudium sind dann wirklich, dass bei dir jetzt nur auf den Mund geguckt wird dann?
Genau, aber die Ausbildung ist auch unterschiedlich. Also mittlerweile ist es so, es gibt neue Ausbildungsordnungen, Approbationsordnungen nennt man das, in der Zahn- und Humanmedizin. Und da ist der erste Abschnitt des Studiums relativ identisch, sodass man im Zweifelsfall die Möglichkeit hat, zwischen Zahn- und Humanmedizin, wenn man sich noch nicht ganz festlegen möchte, auch hin und her zu switchen. Und danach spaltet sich das nach dem Physikum, das sind ungefähr nach 2,5 Jahren, 3 Jahren, spaltet sich das Studium etwas auf und man geht dann mehr in die spezifischere Richtung, also in der Humanmedizin wirklich dann sämtliche Fächer der Humanmedizin, klinische Fächer, innere Medizin, Dermatologie, Radiologie, viele, viele unterschiedliche Facetten hat es dann im Studium und das Zahnmedizinstudium widmet sich dann wirklich nur der Zahnmedizin, dass man Werkstoffkundekurse hat, man lernt Prothesen herzustellen, Zahnersatz im Allgemeinen, Kronenbrücken herzustellen. Ja, und macht da im Endeffekt im Studium schon diese fachspezifische Weiterbildung.
Du hast dann aber noch weitergemacht, ne? Du hast dich im Bereich Clusterkopfschmerzen und Neurologie, da hast du promoviert.
Sogar. Genau.
Klingt jetzt für mich, okay, Clusterkopfschmerzen, könnte ich sagen, gut, könnte ja noch irgendwie so damit zusammenhängen, mit Kiefer und so weiter. Neurologie, klingt jetzt für mich jetzt nicht sofort erstmal als zahnmedizinischer Teil des Ganzen. Aber du grinst schon. ich laufe jetzt auf, es ist es, ne?
Nein, du läufst nicht autark, ne? Ja, das ist tatsächlich ein medizinischer Bereich und ich wollte auch bewusst nicht in der Zahnmedizin promovieren, weil mich die Medizin immer schon interessiert hat. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, wie der Werdegang war. Also die Humanmedizin fand ich interessanter und hatte dann tollen Doktorvater auch an der Universität Münster, der mich ganz toll begleitet hat. Und das Thema Kopfschmerzen hatte mich auch interessiert, nicht aus persönlichen Gründen, aber und insofern sind wir dazu gekommen, dass wir zusammengekommen sind, mein Doktorvater und ich, und wir haben da eine schöne Sache von gemacht, ja.
Ist es oft so, dass Kopfschmerzen irgendwie mit Zahnproblemen, unerkannten Zahnproblemen zusammenhängen?
Kann manchmal tatsächlich passieren, du sprichst es an. Beim Clusterkopfschmerz war es allerdings andersrum. Also ich hatte in der Doktorarbeit festgestellt, dass viele Patienten, weil der Clusterkopfschmerz in den Oberkiefer auch mit ausstrahlt, viele Patienten eine zahnärztliche Behandlung bekommen, sei es irgendwelche Wurzelkanalbehandlungen, die an den Zähnen durchgeführt werden, weil der Oberkiefer zum Beispiel schmerzt, oder Füllungen gemacht werden oder sogar Zähne gezogen werden, manchmal auch komplett auf der kompletten Oberkieferseite. Und da habe ich rausgefunden, dass die Patienten im Endeffekt keinen Benefit von der Behandlung hatten und dass der Kopfschmerz oder der Schmerz im Kiefer weiter bestand. Und man hat ungefähr so 5 Jahre, die es braucht, bis man die Diagnose Cluster-Kopfschmerz dann bekommt.
Boah, und bis dahin hast du im schlimmsten Fall Zähne behandelt, gezogen, was hätte gar nicht sein müssen.
Genau, ja.
Okay. Hui, schöne Themen hier heute, ne? Aber ja, klar, wer betroffen ist, macht dann vielleicht auch mal Sinn, in solche Richtungen dann eher zu gucken, ne?
Genau,
ja. Ja. Du hast ja jetzt auch deine eigene Praxis, Oralchirurgie OWL in Porta Westfalica, hast du erzählt. Was genau ist das für eine Fachzahnarztpraxis? Also was genau macht ihr da? Wahrscheinlich jetzt ja nicht die ganz normalen Besuche, Zahnarztbesuche, die wir so kennen.
Genau, die ganz normalen Zahnarztbesuche finden bei uns gar nicht statt. Die klassischen Sachen wie Zahnersatz, Zahnreinigung oder ähnliches führen wir gar nicht durch, sondern wirklich nur die Chirurgie im Mundbereich. Das sind klassische Eingriffe wie Weisheitszahnentfernung, Wurzelspitzenresektion.
Schön, ja, komm, nee, wir machen jetzt weiter, wir ziehen durch.
Kleine Mundschleimhauterkrankungen, die im Mundbereich sind, wo man eine Probe entnimmt. Kieferhöhlenoperationen auch, wenn von den Zähnen zum Beispiel Zysten ausgehen. Und die Implantologie müssen bei Implantaten im Zweifelsfall die Knochenverhältnisse verbessert werden, auch Knochenaufbauten, das alles führen wir durch.
Sind das alles Zusatzleistungen?
Teils, teils. Also die erstgenannten Eingriffe oder Behandlungen wie Weisheitszahnentfernung, Wurzelspitzen, das sind ganz klassische Kassenleistungen, die vom Patienten nicht selbst getragen werden müssen. Und der Bereich der Implantologie mit Knochenaufbauten wäre dann ein Bereich, der von den Patienten selbst gezahlt werden müsste, ja.
Da kommen doch jetzt immer wieder Zusatzversicherungen ins Spiel. Also ich kriege auch super viel Werbung dazu, wenn man mal hier durch Social Media, Instagram oder so scrollt, ne? Ab welchem Alter macht das Sinn? Und welche Versicherungen machen Sinn? Darfst du da als Zahnarzt was zu sagen oder müssen wir jetzt einen Werbejingle spielen?
Ja, streng genommen müssten wir einen Werbejingle spielen, aber ich kann mich da auch gar nicht genau zu äußern. Also die einzelnen Zahnzusatztarife sind so komplex gestrickt, dass man auch sehr schwer für sich selbst einen passenden Tarif raussuchen kann. Du sprachst an, dass man, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen? Ist es im Kindesalter schon oder erst irgendwie ab 30, wo sich im Zweifelsfall ein Bedarf auch irgendwie abspielt? Im Endeffekt kann man schon im Kindesalter das Ganze abschließen, weil teilweise auch Kieferorthopäden Maßnahmen, wenn Zähne zum Beispiel wieder harmonisch in den Zahnbogen eingefügt werden müssen oder eine Kieferfehlstellung ist, werden solche Dinge auch, sofern man den richtigen Tarif hat, da sind wir wieder bei der Problematik, übernommen, je nach Ausprägung.
Was ist so ein Durchschnittsbetrag, den man für so eine Zusatzversicherung hinlegen muss?
Das kommt ganz drauf an, welche Leistungen da im Endeffekt hinterstecken. Also es gibt relativ günstige Tarife auch, die aber keine wirklichen guten Leistungen mit drin haben. Das sind teilweise aufgebesserte Kassenleistungen, die da mit drin sind, dass man nicht so einen hohen Eigenanteil hätte. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßige Zahnreinigungen da mit drin haben möchte oder auch Verblendungen von Zahnersatz, die auch im Backenzahnbereich zum Beispiel sind, oder auch Implantate mit Knochenaufbauten, dann ist der monatliche Betrag für eine Zahnzusatzversicherung doch durchaus höher.
Ich meine, gut, höhere Beträge, wenn wir über Medizin sprechen, dann alleine, wenn man mal jetzt auch in deinen Alltag guckt, diese Gerätschaften und die Geräte, die ihr die habt, das sind ja teilweise Summen, mit denen ihr hantieren müsst. Jetzt hast du dich trotzdem oder vielleicht deswegen, keine Ahnung, für die eigene Praxis entschlossen. Von was sprechen wir, wenn man sagt, ich will eine eigene Praxis haben? Muss ich da einen bestimmten Betrag auf dem Konto haben? Fange ich an, mir mit anderen Praxen Geräte zu teilen? Wie startet man sowas? Stelle ich mir super schwierig vor.
Bei mir war es ja zum Teil sogar noch anders. Ich bin noch einen Schritt weiter vorgegangen und habe gesagt, ich möchte nicht nur eine Praxis neu gründen, sondern im Endeffekt aus der Problematik heraus, dass ich keinen vernünftigen Standort hatte, dass ich keine vernünftige Immobilie hatte, wo ich die Praxis reinsetzen kann, habe ich sogar noch eine Immobilie gebaut zusätzlich mit meiner Frau zusammen. Und ja, natürlich, die Geräte im zahnärztlichen Bereich, die sind sehr kostenintensiv.
Und dann holst du dir diese Geräte sagst du, nee, ich brauche das und das und das? Oder sagt man dann auch, okay, das brauche ich jeden Tag, für das Gerät schicke ich den in eine andere Praxis? Wie läuft sowas?
Genau, das war anfänglich auch die Überlegung, um die Kosten so ein bisschen im Rahmen zu halten, ob ich mir Geräte teile mit Kollegen. Das hat sich aber nicht als praktikabel herausgestellt. Und insofern geht die gesamte Investition über ein Darlehen. Also man braucht das komplette Budget nicht auf dem Konto, um deine Frage nochmal aufzugreifen. Und dann geht es dazu, man geht zu den unterschiedlichen Kreditinstituten, führt Finanzierungsgespräche im Vorfeld und klopft dann halt ab, wie die Konditionen sind bei den einzelnen oder jeweiligen Kreditinstituten. Ja, und du sprachst eben an, dass ich Geräte auch eventuell mit anderen teile. Es ist tatsächlich so, dass ich Kollegen meine Geräte zur Verfügung stelle für bestimmte Untersuchungen, röntgenologische Untersuchungen, zum Beispiel ein 3D-Röntgen. Da kommen Patienten auf Überweisung zu mir und Patienten bekommen dieses 3D-Bild gemacht. Und ich bespreche es dann mit den Patienten einmal in der Praxis sofort nach der Erstellung des Bildes und aber auch mit dem Hauszahnarzt, wo wir in manchen Konferenzen auch zusammensitzen und einmal die Befunde genau besprechen.
Klingt so ein bisschen so, als hätte man vielleicht auch ein BWL-Studium machen können, bevor man so eine Praxis eröffnet, ne? Ja. Oder bist du in irgendeiner Form darauf vorbereitet worden im Studium schon? Ist das ein Thema?
Ist gar kein Thema. Also da geht es wirklich super. Nur um die Ausbildung, um das im Endeffekt manuelle Know-how, das zu lernen und zu erlernen. Aber im Endeffekt, ein BWL-Studium wäre vielleicht auch ein bisschen hochtrabend gewesen. Überwiegend war es autodidaktisch, wie man sich die Sachen erarbeitet. Und durch viele Fortbildungen, auch viele Gespräche mit Kollegen, sag mal, wie hast du das gemacht? Wie hast du dich niedergelassen? Was hast du im Vorfeld gemacht? Hast du vielleicht irgendwie ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann? Ja, und viel gelesen.
Wenn ich jetzt nicht ganz schlecht und damit sogar falsch informiert bin, ne? Du hast die Praxis ja im April 2020 eröffnet. Das war mitten im Lockdown. Ja? Ist das nicht gleich die nächste Hürde gewesen, vor der man gestanden hat? Musstet ihr damit irgendwas besonders umgehen?
Das war tatsächlich eine sehr herausfordernde Zeit. Im Vorfeld, also ich habe am 1. April 2020 die Praxis eröffnet. Das war wirklich, du hast es eben angesprochen, der Lockdown. Keiner wusste, was einen erwartet. Und die Räumlichkeiten waren zum Teil noch gar nicht richtig fertiggestellt. Also es fehlten zum Beispiel Türen. Und alle waren sehr vorsichtig, sich nicht mit Corona anstecken zu wollen. Ja, das war sehr herausfordernd. Ich hatte zum Teil auch manche Medikamente noch nicht. Die waren einfach nicht lieferbar. Und da hat man Kollegen gefragt, sag mal, kannst du mir das erstmal zur Verfügung stellen, damit ich überhaupt anfangen kann?
Ja, von Masken und Desinfektionsmitteln ganz zu schweigen. Früher haben die nur die Arztpraxen gebraucht, plötzlich wollten sie alle oder mussten wir ja alle, ne?
Genau, das waren im Endeffekt so die offensichtlichen Sachen, aber was im Hintergrund noch war, ja, das hat sich halt im Verlauf erst herausgestellt. Erschwerend kam dann aber auch noch dazu, dass die Medien gesagt haben, dass der Zahnarzt oder die Zahnarztpraxis so einen genannten Hotspot darstellt. Und ja, das bezog sich aber eher auf Drittweltländer, wo es die Hygienestandards nicht so groß sind. Und dann hat die Weltgesundheitsorganisation auch da so ein bisschen zurückgerudert zu der Zeit und hat gesagt, nein, im europäischen Bereich und anderen Bereichen, da ist davon auszugehen, dass mit ja, adäquaten Hygienemaßnahmen dort gearbeitet wird und dass keine Gefahr besteht. Insofern kamen die Patienten dann auch wieder in die Praxen.
Bist du dann mit ausreichend Personal gestartet? Also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, dass ja Fachkräftemangel momentan fast jede Branche betrifft. Deshalb bei euch in der Zahnmedizin noch kein Problem oder wie ist das da?
Doch, ist auch ein Problem. Zu der Zeit der Praxisgründung hatte ich tatsächlich, weil die Zeit im Vorfeld, die Vorbereitung etwas langwieriger war, schon Zeit, Gespräche zu führen, auch mit potenziellen Mitarbeitern Gespräche zu führen und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt, der Start, was die Mitarbeiter betrifft.
Mhm. Das klingt jetzt auch echt nicht nach dem einfachsten Start und das ist auch sicher keine Bauchentscheidung gewesen, sondern man hat sich das ja, oder du hast dir das ja echt lange auch überlegt. War das aber immer so eine Herzenssache von dir, wenn Zahnmedizin, dann möchte ich auch mal eine eigene Praxis haben oder wie ist der Wunsch dann entstanden, das umzusetzen?
Das kam im Endeffekt im Verlauf. Also ich habe nicht Zahnmedizin studiert, um mich später niederzulassen in einer eigenen Praxis. Ich wusste, dass man in der Zahnmedizin sich gut niederlassen kann, dass man nicht zwingend im Krankenhaus arbeiten müsste, wenn man so Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja auch ein Thema, da bot sich die Zahnmedizin an. Mhm. Also primär wollte ich sogar, ich habe den Zivildienst bei der Berufsfeuerwehr in Minden gemacht, wollte ich eigentlich Humanmedizin studieren und ja in die Anästhesie. Das hat sich aber während des Zivildienstes dann nochmal anders gestaltet.
Okay, aber dann muss ja irgendwann mal der Punkt gekommen sein, wo du sagst, jetzt mache ich eine eigene Praxis. Wie ist das passiert? So abends beim Weinchen auf dem Sofa sicher nicht, ne?
Nee, das war mehr auch der Verlauf, dass ich die 2 Jahre Assistenzzeit gemacht habe in einer allgemeinzahnärztlichen Praxis, dann 9 Jahre in der Klinik war und mir dann auch überlegt habe, dass das ja dauerhaft nicht das ist, was ich mir so vorstelle in meinem Berufsleben. Und dann habe ich geguckt, gehe ich irgendwo in eine Gemeinschaftspraxis oder werde ich irgendwo Partner in einer Praxis oder miete ich irgendwelche Räumlichkeiten an? Und ja, irgendwie reifte da so der Gedanke, eine eigene Praxis gründen zu wollen. Und das ist in der Form, wie eben angesprochen, mit Bau, mit Gründung, Neugründung in der Form geschehen ist. Das war auch ein Prozess, der sich im Kopf erst ein bisschen zurechtrücken musste.
So, und dann schraubst du da dein Schild, ne, so klassisch an die Wand und dann stehst du da und was denkt man dann?
Ja, war es das jetzt?
Also kommen bitte keine weiteren Katastrophen so, oder?
Genau, ja.
Ja, okay.
Nee, es hat nämlich im Endeffekt schon immer interessiert, irgendwas Handwerkliches auch zu machen. Da hatte ich Spaß dran und die Zahnmedizin war da im Endeffekt der Klassiker. Wenn du irgendwas Manuelles, Handwerkliches, es ist ein Handwerk, ganz klar. Das trainiert man auch im Studium, dass man manuell fit wird. Ja.
Das ist manchmal ganz schön tricky, oder? Also, weil du hast ja nur begrenzten Spielraum im Mund. Das ist alles irgendwie relativ klein und füpselig. Du bist also ein sehr geduldiger Mensch privat.
Ja.
Ja,
gut. Kann man so sagen, ja.
Frage deine Frau hinterher auch nochmal.
Faktencheck.
Genau, den Faktencheck. Aber sind da auch manchmal Momente, wo du denkst, boah, ich schwitze hier gleich, weil das muss ja irgendwie klappen, aber gerade schwierig?
Das war in der Anfangsphase, als ich anfing, war das natürlich so. Da habe ich auch geschwitzt und wenn es dann im Sommer auch noch war, umso mehr. Aber im Endeffekt in Vorbereitung jetzt auf die Niederlassung durch die 9 Jahre, die ich in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie hier im Johannes-Wessling-Klinikum verbracht habe, habe ich sehr viele größere Eingriffe auch durchgeführt, sodass mich der Praxisalltag eigentlich vor keine Herausforderungen mehr weiterstellt.
Du hast gesagt, man übt das im Studium wahrscheinlich dann erstmal an so Dummies, oder? Oder
ja, genau.
Oder gebohrt irgendwo bei Mitstudenten.
Ja. Später darf man dann an die Mitstudenten oder auch Familienangehörigen ran. Aber vorher ist es tatsächlich ein Dummy mit Kunststoffzähnen. Da wird ein Ober- und Unterkiefer eingeschraubt mit Kunststoffzähnen und an der Seite ist so eine Gummimaske, dass man auch nicht von der Seite aus rankommt, sondern dass da dann die Gummiwange ist. Ne? Dass man im Endeffekt sehr realitätstreu das Ganze üben kann.
Wer war dann quasi dein erstes Opfer, sage ich jetzt nicht, aber bei wem hast du zum allerersten Mal dann wirklich richtig gebohrt, irgendwas gemacht und weißt du noch, wie du dich dabei gefühlt hast?
Das war ein Mitstudent von mir, da durfte ich oder sollte ich eine Füllung legen, musste vorher das Loch wegmachen, die Karies wegmachen und ja, natürlich war man da nervös, ne?
Und ihr seid noch heute gut befreundet.
Wir sind immer noch gut befreundet, ja. Sehen uns auch regelmäßig, ja.
Bevor wir gleich mal zum privaten Teil kommen und plaudern, wie man so einen Beruf mit Familie vereinbart und was so ein bisschen auch dein Ausgleich ist. Du hast es ja eben gesagt, du kannst eben auch die Angst vom Zahnarzt nehmen. Ich glaube, es gibt selten einen Arzt, wo Leute wirklich sagen, boah, da habe ich wirklich Panik vor, wie beim Zahnarzt. Das kommt ja immer wieder. Und hast das Paradebeispiel schon gebracht, hatten wir heute und war super. Was ist denn da so dein Erfolgsrezept?
Im Endeffekt durch eine Schaffung einer lockeren Atmosphäre in der Behandlung, im Behandlungszimmer. Empathie ist ein wichtiger Punkt dabei und es darf auch ruhig Witz sein. Und das gepaart macht es eigentlich dann erfolgreich, dass ein Patient, der vorher mit Angst in die Praxis kam, ja, seine Angst verliert und eine Behandlung über sich
Ergehen lässt,
ja, genau. Ja, aber im Endeffekt haben wir auch die Möglichkeiten, das Ganze in Vollnarkose noch zu machen. Sollte es wirklich Fälle geben, wo stark phobische Patienten sind, die also sehr starke Zahnarztangst haben, die auch teilweise behandelt wurde, was nicht so richtig geklappt hatte, haben wir die Möglichkeit, Vollnarkosen durchzuführen oder auch Behandlungen im Dämmerschlaf.
Ich meine, klar, das ist unangenehm, ne? Man sitzt, man macht den Mund auf, das dauert vielleicht länger, die Geräusche sind nicht so schön. Also, ich bin sehr zufrieden mit meinem Zahnarzt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe jetzt auch da keine Panik. Aber man kennt es, dass man denkt, oh, es ist irgendwie echt unangenehm oder ich weiß, was kommt, das ist doof. Liegt es dann immer am Zahnarzt, dass der dir die Angst nehmen muss? Oder kann ich als Patient, Patientin auch irgendwas machen?
Teilweise wird die Angst schon im Kindesalter gelegt. Durch Aussagen der Eltern, wie zum Beispiel, wir gehen jetzt zum Zahnarzt, du brauchst keine Angst haben. Oder es tut nicht weh. Dann ist ja eine gewisse Erwartungshaltung auch schon da bei den Kindern. Oh, es könnte wehtun. Oder vielleicht muss ich doch irgendwie Angst haben. Im Endeffekt, da ist schon ein wichtiger Zeitpunkt, wo man die Kinder ganz normal mit zur Behandlung nimmt, wenn die Eltern einen normalen Check-up haben, den jährlichen, halbjährlichen Check-up beim Zahnarzt. Und dass das Kind auch merkt, da passiert ja gar nichts Schlimmes. Oder es ist eine ganz normale Untersuchung und wir sind da alle wieder entspannt rausgegangen.
Ja, ich glaube, mein Jüngster, der durfte da mal so pusten, ne? Bei mir im Mund, der saß dann auf meinem Bauch, ja. Und dann haben die da zusammen das gemacht. Genau. Habe ich als sehr entspannt empfunden.
Und war nicht schlimm, oder?
Nein, nee. Er hat gar nicht gebohrt.
Ja. Glück gehabt.
Glück gehabt, ne?
Ja.
Familie, du hast zwei Töchter, richtig?
Genau, ja.
Welche Rolle spielt die Familie für dich da so zum, ist es ein Gegenpol zum Zahnarztalltag oder sprecht ihr zu Hause auch noch super viel über Zahnarztthemen? Kann ich mir mit zwei Kindern richtig gut vorstellen, so mit Zähneputzen und so.
Genau, das war damals, jeder kennt das, der Kinder hat, ja, Zähneputzen abends, aber das konnten wir auch dann gut in geregelte Bahnen lenken. Nein, also zu Hause sprechen wir vielleicht kurz, wenn ich nach Hause komme, kurz noch über die Praxis, was für ja schöne oder spannende Sachen waren, aber sonst ist das eigentlich kein großes Thema mehr zu Hause.
Hast du hoffentlich aus deiner Zeit in der Gesichts- und Kieferchirurgie da nicht ganz so viel erzählt im Klinikum. Können wir vorstellen, da hast du auch andere Fälle gehabt, ne?
Richtig.
Als in der Praxis.
Ja, genau.
Das lassen wir mal aus, das Thema. Wir wollen ja nicht ganz so fies werden lassen, ne? Was ist denn dein Gegenpol zum Praxisalltag? Was machst du gerne mit Familie oder auch alleine?
Ich fahre gerne Rennrad, das bringt mich gut runter, fahre häufig den Weser-Radweg hoch Richtung Flotho, dann nochmal so ein bisschen ins Kalletal und dann manchmal auch ganz früh morgens im Sommer um 5 Uhr, keiner ist auf dem Radweg und man gleitet einfach auf seinem Rennrad dahin und es ist herrlich. Also zum Kopf freikriegen, es ist total klasse.
Also bis auf 5 Uhr morgens hat es mir gut gefallen, was du erzählt hast. Bist du so ein Frühaufsteher, ja?
Doch, manchmal schon. Ich finde das schön, wenn man, wenn die Familie teilweise noch schläft oder irgendwo in anderen Freizeitaktivitäten steckt, da so ein bisschen Zeit für sich zu haben und dann auch wieder Zeit für die Familie zu haben, ja.
Du hast deine Lieblingsstrecke schon genannt, Weserradweg. Kennst du das Knotenpunktsystem im Kreis Minden-Lübbecke?
Tatsächlich.
Ja.
Ja, kenne ich. Ist eine klasse Sache, um auch abseits der großen Straßen den Kreis Minden-Lübbecke von einer anderen Seite aus kennenzulernen.
Ja, wir machen mal einen kurzen Einschub. Das Knotenpunktsystem ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Das sind oft an Radwegen, aber manchmal auch an Straßen und Kreuzungen so kleine Schilder mit roten Zahlen drauf. Darunter gibt es manchmal noch eine Karte und Pfeile, wo es zum nächsten Weg geht. Und dann kann man sich anhand einer Karte verschiedene Stationen aussuchen mit den Zahlen und sagt, auch heute fahre ich mal von Stemwede bis nach Hille auf dem und dem Weg und kann dann immer wieder neu kombinieren. Denn ich glaube, klar, Platz nach oben ist immer, aber sonst so wir sind schon ein bisschen Fahrradkreis, oder? Zumindest von den Strecken und von der Landschaft her.
Absolut.
Ist okay, ne? Ja. Ist das höchste ostwestfälische Lob, kann man nichts von sagen, was das hier bei uns
passt
ist.
Schon.
Ne? Ja, passt schon. Passt schon, ist auch gut. Spielst du auch Handball? Die Frage mag jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang klingen, aber wir haben uns gerade vorher noch über GWD Minden unterhalten. Da bist du zumindest im Pool mit dabei. Mhm. Das irgendwie aus alter Handballverbundenheit oder ist es der Verein GWD? Was hat dich dazu bewogen?
Beides. Ich habe damals selbst Handball gespielt in der Jugend und musste mich dann ab einer gewissen Zeit, wo das Handballspielen intensiver wurde, entscheiden, ob ich jetzt, ich bin zum Bessel-Gymnasium gegangen, da ist Ruder ganz groß und da stand es dann zur Debatte, spiele ich weiter Handball, das wäre als Linkshänder auch nicht schlecht gewesen oder ruder ich und irgendwie hatte ich eine größere Leidenschaft fürs Rudern entwickelt, mein Bruder ruderte auch und insofern habe ich mich fürs Rudern entschieden, aber immer wieder und stetig auch beim Handball weiter geblieben aus Interesse und auch den weiteren Werdegang von GWD Minden immer wieder verfolgt.
Mhm. Und jetzt sind die Handballer deine besten Kunden?
Ja, zum Glück nicht.
Also geht noch, ja, weil Handball ist ja schon echt ein ruppiger, harter Sport, ne? Also jetzt, klar, nicht zu vergleichen so mit American Football oder Eishockey, wo dann schon mal ein paar Zähne fehlen, aber super oft ja auch, dass die Handballer mit so einem Schutz spielen da für die Zähne, ne?
Genau, ist ein Thema, du sprichst es an mit dem Mundschutz, ist einerseits gut zum Schutz der Zähne, aber auch um zum Beispiel Gehirnerschütterungen etwas vorzubeugen. Wenn man einen Schlag gegen den Kiefer bekommt, dass der über diesen Mundschutz etwas abgedämpft wird und die Kraft nicht so weitergeleitet wird ins Gehirn.
Ich meine, die vor Jahren noch öfter gesehen zu haben auf dem Spielfeld und dass es jetzt gerade ein bisschen weniger ist. Mein subjektiver Eindruck oder ist das tatsächlich so?
Also ich hätte eher gesagt, dass die Spieler eher sensibilisiert sind für diesen Sportmundschutz.
Vielleicht fallen sie mir nicht mehr auf, weil früher waren die in grün-weiß. Da hat man sie natürlich sofort gesehen, ne?
Ja.
Also das könnte
das ein bisschen
schicker geworden sind, ne?
Ja, vielleicht.
Es gibt ja auch nicht mehr diese ganz krassen Zahnklammern. Mittlerweile muss man ja auch sagen, diese Briketts, die man da sonst hatte, es ist ja schon alles recht unauffällig geworden.
Genau,
ja.
Zum Glück.
Zum Glück, zum Glück. Wenn du jetzt mal alles zusammennimmst, so als Fazit, die Praxis, das Privatleben, die Freizeitmöglichkeiten, Handball haben wir ja gehört, Rudern, großer Pluspunkt. War es für dich die richtige Entscheidung, nach dem Studium in Münster zurück in den Kreis Minden-Lübbecke zu kommen? Weil theoretisch kann man sagen, Münster ist auch schön, die haben einen eigenen Tatort.
Unter anderem, ja. Münster war total klasse zum Studium. Es ist eine ganz tolle Stadt mit vielen jungen Leuten, mit vielen Studenten. Da ist Leben, auch Veranstaltungen, die da sind. Es ist einfach klasse. Nee, aber für mich war es immer klar, wieder zurückzukommen. Die Gründe dafür sind, dass man Familie hier hat, dass man ja eine tolle Landschaft hier auch hat. Ich hatte es eben angesprochen, ich fahre gerne Rennrad, habe ich gute Möglichkeiten. Oder auch der Wassersport mit der Weser, Mittellandkanal. Der Kreis Minden-Lübbecke hat auch eine angenehme Größe. Also man hat ländlichen Bereich hier, man hat einzelne, ja, Ballungszentren, kann man das so sagen?
Ja, doch, die größeren Städte, du meinst so Minden, Porta, Önhausen, ne? So.
Ja, kleinere Ballungszentren, ja, im Vergleich zu den großen Städten.
Aber klingt gut, die Ballungszentren im Kreis, ja, Minden-Lübbecke, ne? Ich finde schon, das lassen wir so stehen.
Machen wir.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und das waren im Endeffekt die Gründe, warum ich hierhin wieder zurück möchte. Mhm. Und hab's bis jetzt auch nicht bereut.
Sehr schön. Weißt du was, ich frage dich jetzt nichts mehr, weil besser kann man einen Podcast ja nicht beenden. Jens, vielen lieben Dank für das super sympathische Gespräch und wirklich, also wenn ihr Angst vom Zahnarzt habt, guckt euch den Jens an, dann wisst ihr, es kann gar nicht so schlimm werden. Ne? Also wirklich, vielen, vielen lieben Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bei der nächsten Folge vom Überlandflieger. Bis dahin, tschüss.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.